Feld und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
Überleg mal, was würdest du denn tun, wenn du auf jeden Fall was tun musst?
Ehrlich gesagt hätte ich vehement davon abgeraten, jetzt irgendwas zu machen.
Ich hätte trotz der massiven Benzin- und Dieselpreissteigerungen zum Abwarten geraten.
Ja, man muss auch mal den Mut haben, nichts zu tun.
Ich kann allerdings auch verstehen, wenn die Politik getrieben ist und meint, sie müsse jetzt dringend etwas tun.
Da bin ich zu sehr Wettbewerbsökonom, immer dieses Herumfummeln an den Preisen. Ja, also irgendwie nervt es einfach.
Der erste kleine Einblick zur Einstimmung, der schon erkennen lässt, dass wir zurück sind in der üblichen Besetzung. Herzlich willkommen damit zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Mein Name ist Josie Müller, ich bin die Redakteurin in Berlin. Mir zugeschaltet sind aus Düsseldorf Justus Haukapp und aus Freiburg Lars Feld. Willkommen zurück.
Ja, bin gerne wieder willkommen. Also von daher auch willkommen an alle Hörerinnen und Hörer. Ich bin gespannt, ob Sie sich auch darauf freuen, dass ich wieder zurück bin und mit Justus Haukapp diskutieren kann.
Ich freue mich auf jeden Fall, Lars. Welcome back auch meinerseits. Schön, dass du wieder da bist. Und ja, die Themen und die Zeiten sind nicht langweiliger geworden in deiner Abwesenheit.
So ist es. Herr Feld, Sie haben dieser Tage einen Tweet Ihres Kollegen Bruno S. Frey geteilt, in dem heißt es, ich zitiere mal, Wirtschaftssanktionen bringen die betroffene Bevölkerung dazu, sich um den Diktator zu scharen, weil sie keine Alternative hat. Neben militärischer Macht sollten Demokratien ihre einzigartige Stärke zeigen. Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Vielfalt. Damit können sich die Menschen von dem Diktator distanzieren. Das klingt edel, aber wie viel Wirkkraft hat unser Gesellschaftsmodell denn auf die Menschen in Russland?
Naja, also erst einmal davon abgesehen, dass dann, wenn Bruno einen interessanten Gedanken präsentiert, ich das sowieso gerne immer retweete, weil er ein wahnsinnig innovativer Denker ist, hat mich in diesem Tweet von ihm angesprochen, dass er auf das, was in der Literatur als Wirkung von Sanktionen diskutiert wird, nämlich, dass sie typischerweise wenig wirksam sind. Natürlich hat man praktisch in der Situation, in der wir sind, kaum eine Alternative, als die Sanktionen durchzuführen. Auch wenn man weiß, dass es schwierig ist, mit Sanktionen jemanden von seinem Weg abzubringen, ein Land dazu zu bringen, eine andere Politik zu machen. Hinsichtlich der Bemerkung, dass das westliche Freiheitsmodell ein attraktives ist, glaube ich schon, dass man gerade jetzt an dem Krieg in der Ukraine sieht, wie attraktiv dieses Modell eigentlich ist. Wir haben die vergangenen Jahre sehr viel über den Systemwettbewerb, den neuen Systemwettbewerb mit China diskutiert, haben Russland dabei ein bisschen vernachlässigt als ein irrlichterndes autoritäres Regime. Und dann hat sich jetzt herausgestellt, dass das eine Fehleinschätzung war, dass Russland wesentlich aggressiver ist, als es noch zuletzt eingeschätzt worden war, von den meisten eingeschätzt worden war. Es gab immer welche, die davor gewarnt haben. Und vor dem Hintergrund zeigt sich doch, dass die Ukraine selber diesem freiheitlichen westlichen Modell zugewandt ist und bereit ist, bis auf die letzten Konsequenzen auch das Land zu verteidigen. Und da würde ich jetzt nicht sagen, dass man mit dem Vorleben eines solchen freiheitlichen, rechtsstaatlichen Modells keinen Einfluss auf andere hat. Es ist in einem Regime, das autoritär geführt ist, immer schwierig, Veränderungen herbeizuführen. Und das sage ich jetzt ganz nüchtern und zurückhaltend. Meistens ist es unmöglich, wenn man nicht Revolutionen durchführt oder einen internen Bürgerkrieg oder Sonstiges entfacht. Aber es ist trotzdem so, dass es ein Modell ist, das für viele einfach attraktiv bleibt, weswegen ja auch viele Menschen nach Europa einwandern wollen.
Ja, Lars, das ist ein guter Punkt. Ich bin doch ziemlich skeptisch, was das Vorleben von Werten in der kurzen und mittleren Frist in Bezug auf Russland angeht. Es gibt Leute, die finden das sehr attraktiv. Für die stellt sich natürlich die Frage, etwas salopp gesprochen, soll ich eine Revolution in Russland anzetteln, um versuchen, auch hier Freiheit zu bekommen? Oder wandere ich lieber Richtung Westen aus? Noch kann man ja prinzipiell auswandern. Ich höre, die Züge nach Helsinki sind auf Tage hinausgebucht. Und dann stellt sich die Frage, ob andere vielleicht, also wenn es nicht zum Aufstand des Volkes kommt, ob es zu einer Palastrevolution kommen mag, aber ob jetzt die, sag mal, Generalität aufgrund von westlichen Werten eine Palastrevolution anzettelt, da wäre ich auch sehr, sehr skeptisch. Ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht irgendwann nicht mehr zu Putin halten werden, wenn die militärischen Verluste zu groß werden. Aber das scheinen mir dann eher andere Motive zu sein, als zu sagen, wir wollen jetzt Freiheit und Demokratie. Ob jetzt die Oligarchen unbedingt einen Putsch anzetteln, da wäre ich auch sehr skeptisch. Die leben ja noch gar nicht so schlecht im Westen, auch wenn man jetzt den FC Chelsea verkaufen muss und die Yachten beschlagnahmt werden. Aber von daher, das Vorleben von Werten, das kann man hoffen, dass es sehr langfristig wirkt, aber kurzfristig habe ich den Eindruck, passiert da gar nichts.
Ja gut, du sagst das Vorleben von Werten. Ich bin ja auch immer skeptisch, gerade im internationalen Zusammenhang, wo doch zwischen den Staaten typischerweise Eigennützigkeit dominiert, also mit Abstand dominiert, dass man mit einer Wertorientierung viel erreicht. Also es ist jetzt ja beispielsweise auch im Hinblick auf die Reise von Robert Habeck nach Katar kritisiert worden, dass er nun mit einem solchen Regime, das doch Menschenrechte missachtet, einen Deal versucht auszuhandeln, was die Lieferung von Gas und Wasserstoff und anderen Rohstoffen anbetrifft, die wir für die Energieversorgung brauchen. Manchmal hilft es dann nicht, auf dem hohen moralischen Ross zu sitzen, sondern man muss dann einfach ganz nüchtern Entscheidungen treffen. Das sehe ich genauso wie du. Aber was ich im Kopf habe, ist nicht so sehr im Sinne eines Vorlebens von Werten, sondern das freiheitlich-rechtsstaatliche Modell ist mittellangfristig deswegen attraktiv, weil es am Schluss erfolgreicher ist. Also das ist einfach so, dass wir da wirtschaftlich viel mehr Freiräume für Innovation haben, und ein Regime, das Freiheitsrechte beschränkt, diese Innovationen nicht mehr generieren kann. Also die Effekte, die wir im Moment in Russland sehen, dass Putin offensichtlich zu wenig Informationen über die Schlagkraft seiner Truppe hatte, hat damit zu tun, dass in einem solchen System die schlechten Nachrichten nicht gerne weitertransportiert werden. Und sehr viel Korruption herrscht und Mittel, die dann bereitgestellt werden, auch in andere Kanäle fließen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Entscheidung Chinas, sich so ein Schrittchen auf die Seite Russlands zu stellen, oder vielleicht war es sogar ein größerer Schritt, das wird sich ja noch herausstellen müssen, dem Land gut tut. Man sieht deutlich die Kapitalabflüsse aus China, den Rückzug einer ganzen Reihe von westlichen Unternehmen, eben auch aus China. Und wenn sich die Ukraine-Krise nicht schnell beilegen lässt und das Ganze tatsächlich wieder zu einer Zweiteilung der Welt führt, und China auf der falschen Seite steht, dann wird das Land eben die Innovationsprozesse, die es braucht, um aus der Middle-Income-Trap rauszukommen, um zu höheren Einkommen für die gesamte Volkswirtschaft zu kommen, das wird es nicht schaffen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, was unser System attraktiv macht. Den anderen Punkt, den wir nicht besprochen haben, ist die Wirkungsmacht von Sanktionen. Man muss schon auch sehen, Sanktionen haben eine sehr reduzierte Wirkmächtigkeit.
Es gibt ja dieses schöne Buch Exit, Voice and Loyalty von Albert Hirschmann, Abwanderung und Widerspruch auf Deutsch. Und das ist dann ja doch für viele ein ganz nüchternes Kalkül. Also gehe ich jetzt in den Widerstand jetzt oder übe ich Widerspruch, das ist in Russland eben sehr kostspielig, ja, oder mache ich mich davon? Und wir sehen ja, also Migration ist ja nichts anderes als Exit. Ja, und wir sehen in vielen Ländern der Welt, sagen die Leute, ich habe hier keine Hoffnung mehr, ich verschwinde. Das Zweite mit der Wirkmächtigkeit von Sanktionen, ich wäre da ein bisschen optimistischer vielleicht. Da kann man dann hin und her streiten, haben die Sanktionen gegen den Iran was bewirkt oder haben die gar nichts bewirkt? Und einige sagen, na, die haben schon was bewirkt, vielleicht nicht so viel, wie wir wollten. Ja, aber wirkungslos waren sie auch nicht. Und jetzt haben wir natürlich gegenüber Russland die härtesten Sanktionen, die es jemals gab. Und da ist ja dann schon die Frage, ist das denn nicht nochmal was anderes? Natürlich wirken die nicht ganz schnell, aber man kann auch nicht allen Informationen trauen, die jetzt aus Russland kommen und was man so sieht. Aber in Teilen scheint es ja doch bei bestimmten Gütern schon Verknappungseffekte zu geben. Und das festigt Putin sicherlich nicht im Sattel. Und dann kommen wir auch zu China. Ich bin gar nicht so sicher, ob China wirklich so wie die Situation zu Russland ist und ob die nicht sagen, naja, der Putin, der sitzt noch fest im Sattel, solange das so fest ist, da halten wir auch zu ihm, aber sobald Anzeichen erscheinbar sind, dass der Putin nicht mehr so fest im Sattel sitzt, dann lassen wir den auch fallen wie eine heiße Kartoffel. Also die Chinesen haben ja doch ein bisschen Pragmatismus manchmal.
Also zur Frage Wirkmächtigkeit von Sanktionen hast du natürlich recht, dass wir da in einer ganz anderen Qualität sind. Wenn man einen Staat, eine Volkswirtschaft auf diese Art und Weise vom internationalen Geschehen abkoppelt, eine Volkswirtschaft, die sowieso schon als Rohstoffwirtschaft nicht so stark entwickelt ist wie andere, wirkt das durchaus anders. Aber der Effekt, den Bruno Freier ausgestellt hat, den gibt es natürlich. Die Eliten, die werden sich noch enger um Putin scharen, weil er ist jetzt derjenige, der ihnen wenigstens noch ein gewisses Auskommen garantiert. Ja, sie sind ja ansonsten als diejenigen, die das System bisher immer gestützt haben, weiteren Repressalien möglicherweise in der Zukunft ausgesetzt, wenn es zu einer Regimeänderung käme. Und das ist ein Effekt, den man durchgehend beobachtet. Es ist einfach, wissen wir ja beide, letztlich eine empirische Untersuchung, die dahinter steht, hinter dieser Äußerung. Da gibt es relativ viel Arbeiten dazu, was da während Sanktionen passiert. Und der erste Schritt ist der, dass zunächst einmal das Regime wieder gefestigt wird. Nur, was wir mit den Sanktionen ja erreichen wollen, ist nicht unbedingt, dass das Regime gestürzt wird, sondern es geht hier wesentlich darum, dass Russland diesen Krieg beendet. Und da hat man natürlich, wenn die Finanzflüsse nicht zur Verfügung stehen, um das Militär weiter zu finanzieren, hat man durchaus nochmal andere Möglichkeiten. Aber ich glaube, da können wir auch drüber streiten, inwiefern das dann tatsächlich die Auswirkungen auf das Militär hat.
Es ist natürlich eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Und als Ökonom ist man auch kein Experte für die Psychologie von Wladimir Putin. Aber letztendlich ist die Frage ja zum einen, was bewirkt das bei uns? Das sollte man möglicherweise auch mit ins Kalkül mit einbeziehen. Ist das durchhaltbar? Das ist ja ein Argument, was Robert Habeck auch immer wieder macht. Können wir das eigentlich durchhalten? Oder kippt dann vielleicht auch irgendwann die Stimmung, dass wir es gar nicht durchhalten können? Das wäre natürlich dann eine Niederlage, die man sich eingestehen muss, aber auch, wie wichtig ist das für das Militär? Und da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, dass es so wichtig ist. Also was ich höre, zumindest von Experten, ist, die sagen, naja, ganz große Teile des russischen Militärs haben eine sehr große Autarkie und sind nicht auf die Devisen angewiesen. In Teilen stockt es zwar in der Panzerproduktion, aber der Krieg wird jetzt auch nicht, ist nicht darauf angewiesen, dass fortwährend neue Panzer produziert werden. Und von daher scheint mir nicht unplausibel zu sein, zu sagen, naja, bevor Putin dann dem Militär den Geldhahn zudreht, wenn es im Haushalt knapp wird, weil natürlich die Devisen aus den Rohstoffen schon in den Haushalt reingehen, dann wird der erst beim Sozialbudget und an allen möglichen anderen Ecken und Kanten sparen. Und das macht die russische Elite typischerweise auch mit. Also das Militär wird das Letzte sein, an dem er irgendwas einspart. Und von daher ist die Wirkung da. Es gibt eine Wirkung. Man kann nicht sagen, das ist wirkungslos. Aber ich würde davor warnen, da übertriebene Hoffnungen reinzusetzen, dass das ein schnelles Kriegsende bewirkt.
Man muss einfach sagen, bei aller Anerkennung dessen, was die Makroökonomik in den vergangenen Jahrzehnten an Fortschritten geleistet hat und wie viel sie mit ihren ausdifferenzierten Modellen schaffen kann, ist es gleichwohl so, dass eine ganze Reihe von Details, die in einer Volkswirtschaft eine wichtige Rolle spielen, auch in der Abbildung der Lieferketten, nicht in diesen Modellen abgebildet sind bislang. Und deswegen wäre ich schon vorsichtiger, das zur Grundlage für politische Entscheidungen zu machen. Das muss ich ganz klar sagen. Der zweite Punkt, was grundlegend immer vernachlässigt wird in diesen Modellen, ist die politische Ökonomie. Das hören die Kollegen nicht gerne, wenn man ihnen das sagt. Wenn sie dann irgendwie politische Entscheidungsträger mit einbinden, ist das entweder ein Medianwähler. Also der Medianwähler ist der, der die Wählerschaft in zwei Teile teilt, der also ungefähr so in der Mitte des Präferenzenspektrums liegt, der politischen Präferenzen also. Und das ist eigentlich eine Figur, die wie so, wenn sie in Modelle so eingefügt wird, wie ein wohlwollender Diktator wirkt. Ja, also das ist ja nichts anderes als das. Oder ein repräsentativer politischer Entscheidungsträger. So funktioniert Politik aber nicht. Es ist das Zusammenspiel vieler unterschiedlicher Interessen. Und das muss man einfach anerkennen. Und der dritte Punkt, Meinungsumfragen sind immer nur Schlaglichter. Eine schwierige politische Entscheidung darauf zu basieren, halte ich für äußerst problematisch. Was heute von den Bürgerinnen und Bürgern in einer Meinungsumfrage, die auch sehr, sehr gut gemacht sein kann, akzeptabel erscheint, kann in einem halben Jahr schon wieder völlig anders aussehen. Ja. Also von daher mal diese drei Punkte auch ein bisschen noch klarer in Richtung der Diskussionen, die da im Moment stattfinden, geäußert. Ich wäre etwas vorsichtiger und bin schon auch ganz froh, dass die Bundesregierung an dieser Stelle vorsichtiger agiert.
Ja, ich will das noch mal ganz klar sagen, dass diese Vorwürfe, die manche jetzt an Robert Habeck und andere Mitglieder der Bundesregierung richten, das Ganze wäre unmoralisch, das weiter Gas und Öl aus Russland zu beziehen. Das finde ich vermessen, das so zu sagen. Das ist eben, würde ich sagen, eine andere Abwägung der sehr, sehr vielen unsicheren Dinge. Man weiß nicht genau, was bewirkt ist. Welche Reaktionen ruft das hervor? Ja, in Bezug auf die Kriegsführung durch Putin. Das sind ja alles so viele Unwägbarkeiten, dass man da auch zu anderen Überlegungen und in der Abwägung dieser vielen unsicheren Faktoren zu einer anderen Auffassung gelangen kann, das finde ich überhaupt nicht unmoralisch, ja, sondern das finde ich einfach nachvollziehbar, dass in einer solchen Situation, wo man nicht einfach zusammenrechnen kann, 1 und 1 ist 2, ja, sondern sagt, das ist eine Gleichung mit so vielen Unbekannten, da kann am Ende was rauskommen, was größer oder kleiner 0 ist, aber wir wissen es nicht so genau. Ja, das finde ich völlig legitim.
Wenn Sie jetzt schon mal bei Kritik sind, können wir doch auch mal konkret über diesen Tankrabatt sprechen. Eine Idee von Bundesfinanzminister Christian Lindner, der inzwischen ja unter anderem auch von Ihnen beraten wird, Herr Feld. Was können Sie uns darüber sagen?
Naja, ich kann natürlich jetzt nicht über Inhalte berichten. Ich war die vergangenen 14 Tage ja in Urlaub und insofern auch nicht vor Ort. Ich hätte in der Situation, in der wir uns im Moment befinden, trotz der massiven Benzin- und Dieselpreissteigerungen zum Abwarten geraten. Denn wir beobachten ja durchaus auf den Märkten, dass das Überschießen des Ölpreises auch wieder korrigiert worden ist und man vielleicht auch mit weiteren Korrekturen rechnen kann. Wenn ein Sinken des Ölpreises noch nicht dazu führt, dass an den Zapfsäulen niedrigere Preise festgelegt werden, dann kann man noch in gewisser Hinsicht Geduld haben, bis sich das dann letztendlich auch umsetzt. Aber man muss vor allen Dingen die Frage stellen, welche Wettbewerbsprobleme existieren denn in diesem Prozess von der Lieferung von Rohöl über die Raffinerien und die Multis, die entsprechend viel liefern müssen an die Tankstellen. Ich glaube, das ist der erste Schritt, den man da lösen müsste. Ich kann allerdings auch verstehen, wenn die Politik getrieben ist und meint, sie müsse jetzt dringend etwas tun. Dann muss man aber auch etwas auswählen, was weniger schädlich ist als andere Alternativen, die auf dem Tisch liegen, was funktioniert und was auch kurzfristig machbar ist. Weil wenn man das erst in 4 Monaten etabliert, dann sind die Preise auch schon möglicherweise wieder unten. Ja? Und dann braucht man das alles gar nicht mehr.
Ja, ich hätte auch vehement davon abgeraten, jetzt einen Tankrabatt auszuhändigen. Oder ehrlich gesagt hätte ich vehement davon abgeraten, jetzt irgendwas zu machen. Ja, jetzt ist Gerhard Schröder ja in Ungnade gefallen, zu Recht. Aber er hat ja mal gesagt, man muss auch mal mit ruhiger Hand agieren. Das ist nicht ganz falsch. Ja, man muss auch mal den Mut haben, nichts zu tun. Jetzt sind die Preise mal gestiegen, das stimmt. Ja, und es sind auch die Margen temporär gestiegen, wobei das hat nicht gleich mit Kriegsbeginn eingesetzt, sondern das kam erst so um den 6., 7. März, dass das anfing. Aber da gilt es, das ist jetzt also, da muss man aber auch genau beobachten, wie entwickelt sich das denn weiter. Das ist, wenn man sich jetzt mal die letzten 10, 20 Jahre anguckt, gar nicht so ungewöhnlich, dass man manchmal Situationen hatte, wo die Margen höher waren und dann wieder Situationen hatte, wo die Margen geringer waren. Und das in einer Situation von extremer Unsicherheit. Ja, wie sieht das aus demnächst? Ist das überhaupt noch opportun, überhaupt was aus Russland zu kaufen oder ruinieren wir damit unseren Ruf als Mineralölgesellschaft? Wie ist das möglicherweise mit den Diesellieferungen aus Russland? Ungefähr 1/3 der Dieselimporte in Deutschland kommen aus Russland. Das mag auch mit erklären, warum der Diesel noch mal höher die Marge gestiegen ist, weil man da vielleicht noch mal mehr zur Zurückhaltung versucht, die Leute zu ermuntern. Es sind viele Entwicklungen, da würde ich sagen, da muss man so schnell erstmal gar nichts machen. Tatsächlich, wenn wir sehen, das ist ein Problem, was sich nicht löst von alleine, ja, dann kann man überlegen, dass man das macht. Aber es ist ja nicht so, dass bei den allermeisten Deutschen jetzt durch die erhöhten Benzinpreise ein akutes Liquiditätsproblem aufgetaucht wäre. Also wenn man sagt, das ist jetzt eine Sache, die hält jetzt ein paar Monate an, dann würde ich sagen, ja, dann müssen wir vielleicht was tun. Dann müssen wir denjenigen, bei denen das besonders problematisch ist, irgendwie entgegenkommen und denen irgendwie einen Ausgleich schaffen. Ja, aber wenn jetzt mal für 2 Wochen die Preise durch die Decke gehen, dann ist das eben etwas, was man auch aushalten muss. Dann immer gleich nach einer Regulierung zu schreien, und die ist ja dann dauerhaft. Ja, die wird man ja so schnell meistens nicht wieder los. Das halte ich für völlig verfehlt, und ich habe es an anderer Stelle auch schon mal gesagt, aber ich wiederhole es hier gerne. Ich bedauere das zutiefst, um das mal so zu sagen, dass das Bundeskartellamt, was 2012 angekündigt hatte, eine Sektoruntersuchung über das Wettbewerbsverhalten der Raffinerien in Deutschland zu machen, dass sie die einfach nie gemacht haben. Ja, die haben sie dann sang- und klanglos irgendwie verschwinden lassen in einer Schublade, dass nie wieder was passiert. Und das könnte jetzt man vielleicht mal nachholen und das könnte man auch mal schnell nachholen. Andere müssen momentan auch sehr schnell agieren. Da würde ich durchaus eine Aufforderung auch sehen, an das Gelände zu sagen, jetzt, da muss man halt auch mal dann schnell gucken, was denn da los ist. Haben die jetzt ihre Lagerhaltung verändert? Wie haben sich überhaupt die Großhandelspreise an den Raffinerien geändert? Wir gucken ja immer nur auf diese Differenz zwischen den Mineralölpreisen, also Rohölpreisen, und den Benzin- bzw. Dieselpreisen, also raffinierten Produkten. Aber dazwischen ist ja noch der Großhandelspreis für Diesel und Benzin. Und das wäre doch erstmal ein erster Hinweis. Wo ist denn die Marge geblieben? Ist die an der Tankstelle geblieben oder bei den Raffinerien? Mein Verdacht ist, also wenn ich Mineralölkonzern wäre, dann würde ich die an der Raffinerie einsacken, weil davon haben wir nur 12 in Deutschland. Das ist viel einfacher, als die 15.000 Tankstellen irgendwie zu koordinieren.
Absolut. Abwarten wäre das Bessere, ja? Man muss nichts tun. Man kann auch mal ruhig bleiben und muss jetzt nicht auf alle hören.
Man kann ja auch sagen, wenn das bleibt, dann machen wir in 2 Monaten was. Kann man ja sagen.
Ja, ach. Also ich meine, wenn Wettbewerbsprobleme da sind, dann schauen wir mal bei den Wettbewerbsproblemen genauer. Aber jetzt überleg mal, was würdest du denn tun, wenn du auf jeden Fall was tun musst? Dann können wir anfangen, durchzudeklinieren. Heizkostenzuschuss ist schon beschlossen. Anhebung der Pendlerpauschale ist schon aufgegleist. Es hängt noch davon ab, ob die Länder zustimmen. Da kann man schon kritisch sein. Denn beides, die Erhöhung des Heizkostenzuschusses, die Erhöhung der Pendlerpauschale, die bleiben dauerhaft. Da geht es nicht um eine kurzfristige Maßnahme. Ja? Drittens, irgendwelche anderen Verteilungsinstrumente, die man einführt. Es sind ja auch Anpassungen bei den Kosten der Unterkunft und so weiter, wird nicht mehr zurückgeführt. Der Vorschlag der Union, 7% Mehrwertsteuersatz. Erstens geht das gar nicht, weil wir da eine bestimmte Richtlinie auf EU-Ebene haben und dann alle europäischen Partner erstmal zustimmen müssten. Und wenn die 7% da wären, hätten wir das gleiche Problem wie beim Gastgewerbe. Ja, jetzt hat der Finanzminister angekündigt, dass die 7% ermäßigter Umsatzsteuersatz beim Gastgewerbe nochmal verlängert wird. Das kriegen wir nie mehr weg. Ja, also bei allen Maßnahmen, die wir so durchdiskutieren, wenn es eine temporäre Maßnahme sein soll, die wirklich nur kurzfristig wirkt, dann steigt sozusagen diese Idee des Tankrabatts immer weiter auf in der Hierarchie der möglichen Maßnahmen. Ein Energiegeld, das haben wir beide so oft hier besprochen, lässt sich kurzfristig sowieso nicht umsetzen und ist sowieso schwer umzusetzen, weil man kann es ja bloß verrechnen mit dem Rundfunkbeitrag. Das ist ja immer das, was wir beide hier transportiert haben. Ansonsten funktioniert es nicht. Ja? Und wenn es dann eingeführt ist, auch dann bleibt es ewig.
Ja, ich hätte schon mal stark angesetzt. Erstens kurzfristig, das hätte man besser kommunizieren müssen. Viele Preise steigen.
Ja, klar.
Momentan. Nicht nur der Benzinpreis. Ja, es gibt Leute, die fahren gar kein Auto, die Lebensmittelpreise steigen. Für andere ist das irgendwie eigentlich viel relevanter. Ich hätte eher versucht zu kommunizieren, hört mal zu, wir machen in einem halben Jahr mal eine Abrechnung und gucken, wo der Ausgleich notwendig ist. Tatsächlich. Aber jetzt nicht sofort kurzfristig, weil als nächstes kommt, wir sehen das ja jetzt schon, du hast es ja gesagt, wir brauchen den Heizkostenzuschuss. Jetzt brauchen wir den Benzinkostenzuschuss. Ja, dann kommen demnächst die Landwirte und sagen ja, die Ammoniakpreise, also die haben sich ja vervierfacht. Ja, also brauchen wir auch einen Zuschuss, ist ja völlig klar, für die Düngemittel. Ja, also das heißt also, wir fangen an für jeden einzelnen Preis nachher irgendwie korrigierend einzugreifen. Nein. Ja, und sagen, hier müssen wir noch einen Zuschuss und da vielleicht dann eine Extrasteuer auf Zucker, das ist ja ungesund. Also wir versuchen da irgendwie alle Preise optimal zu gestalten, da ist man ja völlig überfordert. Und auch Lobbyismus öffnet man Tür und Tor.
Ja, aber Justus, das hast du immer. Das hast du immer. Und sowieso, der Preismechanismus wird ja dadurch nicht außer Kraft gesetzt. Das ist ja wie eine negative Mengensteuer, die da vorgeschlagen ist. Also 20, 30 Cent pro Liter ist ja nichts anderes als ein Abschlag auf die Mineralölsteuer, wenn man es genau betrachtet. Ja? Und so kann man das verstehen. Eine negative Mengensteuer für 3 Monate.
Ich hätte eher einen Bahngutschein gegeben als einen Tankgutschein, muss ich sagen. Das wäre auch ökologisch besser gewesen. Da kommt man damit und sagt, es gibt aber Leute, die wohnen irgendwo in Nordhessen, da gibt es ja keinen Bahnanschluss und so weiter. Die müssen dann mit dem Auto fahren.
Ja, du vergisst doch, die Logistikbranche vergisst du natürlich auch noch.
Die werden das weitergeben müssen in den Preisen, weil die so super kompetitiv ist. Ja, die werden das durchreichen. Und von daher spiegelt sich das auch wieder. Das führt unter anderem auch zu steigenden Preisen bei anderen Produkten, ist völlig klar. Die ganzen Lebensmittelhändler klagen deswegen auch schon, weil sie sagen, die können ja gar nicht anders. Wir sehen das auch, die müssen das durchreichen. Aber da man das ja meistens ein Service ist, den man haben will, man braucht ja die Logistik, wird das dann auch bezahlt werden müssen. Wir sehen das ja bei der Containerschifffahrt ja. Die variieren ja gigantisch, die Preise, weil die immer alle möglichen Effekte durchreichen.
Also ich würde jetzt gern mal noch eine dritte Stimme der Expertise hier durchreichen und zu Veronika Grimm kommen aus dem Sachverständigenrat der Bundesregierung. Auch sie hat sich zur Idee von so etwas wie Tankrabatten geäußert. Wir hören mal rein in ein Interview mit Gabor Steingart.
Das ist aktuell wie Feuer mit Benzin löschen. Es ist natürlich auch so, dass das den Klimaschutz konterkariert. Es ist ja gerade durchaus so, dass wir wollen, dass fossile Energieträger teuer sind und die Alternativen dazu billig. Aber das Problematischste in der aktuellen Situation ist eigentlich, dass wenn wir jetzt die fossilen Energieträger, die wir ja einsparen wollen, wenn wir die jetzt künstlich noch verbilligen, dann ist es ja so, dass davon zu viel konsumiert wird, dass dieser senkende Effekt auf die Nachfrage gar nicht einsetzt. Und vor dem Hintergrund würde ich jetzt doch sehr dringend davon abraten, fossile Energieträger günstiger zu machen.
Wie ordnen Sie diese Argumentation ein, Herr Feld? Gehen Sie da mit?
Nur bedingt. Das ist so ein Punkt bei dieser Kritik von Veronika Grimm, bei dem manches, was in der Diskussion in den Hintergrund getreten ist, eben auch nicht mehr aufscheint. Es geht ja um eine dreimonatige Senkung. Der Rabatt soll 3 Monate geliefert werden. Was das für den Klimaschutz bringen soll oder ändern soll, das muss man mir wirklich erst mal vorrechnen. Also das ändert nichts, ehrlich gesagt. Die Frage ist, was sind denn längerfristige Lösungen, die wir für den Klimaschutz brauchen? Da müssen die Preise auch an den Zapfsäulen entsprechend nach oben, wenn auch nicht so schlagartig, wie wir es jetzt gehabt haben. Und dann sollte man eine Kompensation herbeiführen auf irgendeine Art und Weise. Das Energiegeld, also eine Pro-Kopf-Verteilung, ist nun mal das beste Instrument, das man hier hätte, um zu kompensieren für die steigenden Kosten aufgrund von CO2-Bepreisung. Aber es lässt sich in Deutschland eben administrativ nicht leicht umsetzen, wenn überhaupt. Dass jetzt der Tankrabatt hier irgendwas ändert, auch psychologisch im Hinblick auf die CO2-Bepreisung und den Klimaschutz, das kann ich nicht wirklich erkennen. Also das ist ein Punkt, wo ich mit Veronika mal ausnahmsweise nicht einer Meinung bin. Und auch die Nachfrageeffekte, klar, der Nachfrageeffekt, der ist dann da. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir im Hinblick auf die Sanktionen dadurch eine besondere Unterwanderung bekommen würden. Eben auch für die 3 Monate. Das, was wir jetzt eben diskutiert haben, Justus' Argumente, die sind natürlich richtig. Es bringt nicht viel, es ändert nicht viel. Es ist eine Reaktion auf bestimmte politische Interessen, auf bestimmte politische Vorstöße, die es unmittelbar in der Woche davor gegeben hat. Beispielsweise vom Logistikverband, durchaus auch die Sorge, dass die Bürgerinnen und Bürger, denen ja die Zapfsäule so wichtig ist, das auch besonders schlecht finden. Die Angst in anderen europäischen Ländern, die das ja jetzt schon umgesetzt haben, beziehungsweise ab 1. April umsetzen, insbesondere Frankreich, vor einer Gelbwestenproblematik oder etwas Ähnlichem. Das sind die Sorgen, die hier politisch eine gewisse Rolle gespielt haben und weswegen die Idee da war, etwas ändern zu müssen. Ansonsten bin ich bei den Argumenten von Justus eigentlich eher als bei den Argumenten von Veronika.
Ja, ich will Veronika an einer Stelle vielleicht nicht ganz so Unrecht geben. Also es gibt durchaus psychologische Effekte in dem Sinne, wenn man sozusagen kommunizieren kann, oh je, die Preise explodieren und das kann auch wieder passieren, dass die Preise hochgehen, dass da doch in der Langfristüberlegung die Leute sagen, naja, vielleicht sollte ich mir doch mal Gedanken machen über andere Formen der Mobilität, über ein Elektroauto oder was anderes, wo ich also nicht so stark schwankende Preise habe und nicht so ausgeliefert bin. Typischerweise hat man das jedenfalls nicht auf diesen Märkten und doch sozusagen mehr über Alternativen nachdenken. Also ich hätte gedacht, das kann auch ein gewisses Konjunkturprogramm, hätte ich was gesagt, für die E-Mobility sein, dieser Benzinpreisanstieg. Nicht kurzfristig, ja, aber in der Gedanken, sozusagen dieser psychologische Effekt, dass Leute eher darüber nachdenken, was passiert denn, die Preise könnten ja wieder so steigen, soll ich nicht mal langfristig umsatteln, da wäre ich ein bisschen optimistischer, sag ich mal so.
Wir sind beide der Ansicht, dass an der Stelle nichts zu tun und abzuwarten das Richtige wäre und man sich die Frage stellen muss, was macht man in der Wettbewerbspolitik? Aber was würdest du denn tun, lieber Justus, wenn du die Option abzuwarten und nur auf die Wettbewerbsbehörden zu vertrauen nicht hättest?
Wenn man jetzt sagt, schnell geht gar nichts, dann sozusagen, man kann den Leuten nur Geldscheine in die Hand drücken. Klar, dann muss ich sagen, okay, dann kann ich denen nur Geldscheine in die Hand drücken, wenn anderes nichts geht.
Also dann rückst du an den Tankrabatt, oder?
Ja, das ist dann eher ein Mobilitätsrabatt. Ja, in dem Sinne sagt man, hier sind 50 Euro oder was weiß ich welcher Betrag. Ja, ihr dürft auch mit der Bahn fahren.
Das, was jetzt vorgeschlagen worden ist, ich weiß gar nicht, ob es von der SPD war, ich glaube, es war von der SPD, zu sagen, wir knüpfen das ans Einkommen und sagen, ich glaube, unter 2000 Euro Monatseinkommen gibt es so und so viel einmalig. Und auch ganz klar sagen, das ist eine einmalige Sache. Ja, unter 3000 Euro gibt es so und so viel und ab ihrem Gehalt gibt es auch gar nichts mehr. Das finde ich dann besser. Klar, ist immer eine Frage, wie schnell geht das alles? Ja, aber das wäre immerhin etwas treffsicherer aus meiner Sicht. Und dieses, ja, das ist, da bin ich zu sehr Wettbewerbsökonom, immer dieses Herumfummeln an den Preisen, ja, also irgendwie nervt es einfach.
Ich bin, wie gesagt, ganz bei Justus und würde sagen, da warten wir ab und die Logistik kann das doch weitergeben in den Preisen, die sollen sich nicht so dranstellen. Es ist schon so, dass die Logistikbranche natürlich durchaus gesagt hat, dann lassen wir nächste Woche die Lastwagen mal stehen, dann schauen wir mal weiter. Ja? Und das will man natürlich nicht haben, auch wenn es nur mal kurzfristig für 1-2 Tage wäre.
Ja, also erstens wäre das ein Kartell, das wäre illegal, also dann kriegen die mal eine saftige Geldbuße drauf. Ja, würde ich sagen, wenn die sich da absprechen sollten in der Hinsicht. Ja, da würde ich ihnen auf gar keinen Fall zu raten, ja, das zu tun. Wenn, es sei denn, die haben viel zu viel Geld und wollen das loswerden.
Der Wettbewerbsrechtler.
Ja. Und ansonsten, wir vergessen das anscheinend. Ja, die Marktwirtschaft, die lebt davon, dass Preise sich ändern. Ja, die lebt nicht davon, dass Preise permanent unverändert bleiben. Ja, und wir haben jetzt so eine komische Aversion entwickelt und sagen, oh Gott, ein Preis ändert sich, wir müssen politisch etwas tun, um diese Preisänderung zu verhindern. Ja, das ist einfach totaler Quatsch. Preise müssen sich ändern, wenn sich Sachen ändern auf Märkten. Ja, und dann muss eben auch die Logistik das durchreichen letztendlich. Und jedem zu sagen, wir können keine Preise ändern, würde ich sagen, ja, dann müssen wir uns von dem Modell der Marktwirtschaft verabschieden, wenn man sagt, wir können keine Preise mehr ändern. Ja, dann sollten wir uns ein anderes Wirtschaftsmodell überlegen.
Ja, dummerweise wird das ja an vielen Stellen getan. Ja? Mindestlohn, Mietpreisbremse, Mietendeckel und so weiter.
Ja, und jetzt kommt der Tankdeckel oder wie der heißt. Ja,
ja, oder die Spritpreisbremse.
Ja.
Lassen Sie uns mal schnell noch auf die Rentenerhöhung schauen. Das war die Woche ja noch reingekommen. Zum 1. Juli steigen die Renten um bis zu 6,12%. Das ist ordentlich, aber ist es auch vertretbar gerade, Herr Feld?
Naja, der Punkt ist natürlich der, bei den Renten, bei der Erhöhung, die jetzt angekündigt ist, ist die Korrektur, die über den sogenannten Nachholfaktor kommen soll, zu gering. Meines Erachtens müsste sie höher sein. Und man macht es in diesem Jahr natürlich vor allem deswegen, weil die Inflation deutlich höher sein wird und zwischen 5-6% zu liegen kommen dürfte. Das ist der Grund, warum man die Rentner jetzt in dieser Krise nicht mit einem Kaufkraftverlust versehen möchte. Ja, das kann ich gut verstehen von Seiten der Sozialpolitiker, aber dann dauert das Nachholen der übermäßigen Rentensteigerung beziehungsweise der Tatsache, dass die Renten nicht gesunken sind im Jahr 2021 aufgrund der Lohnsenkungen im Jahr 2020, also der Senkung der Bruttolohn- und Gehaltssumme, muss man ja sagen, es sind ja keine individuellen Lohnsenkungen oder keine nominalen Lohnsenkungen, dass dieser Nachholeffekt einfach noch weiter in die Zukunft geschoben wird. Das ist sehr ungünstig für die Finanzierung der Rentenversicherung.
Na, und wenn man mit der Inflation kommt, wird das doch auch der Kickoff für die Gewerkschaften, die dann auch einen Ausgleich bei den Löhnen wollen, oder?
Naja, Sie haben natürlich recht, dass dann, wenn das eigentliche Argument für die Anpassung der Renten nicht einfach die Steigerungen der Bruttolohn- und Gehaltssumme aus dem vergangenen Jahr sind, sondern dass man im Grunde die Inflationsentwicklung mitdenkt, dann ist man schon einen Schritt in Richtung Preis-Lohn-Spirale gegangen. Und dann wird es auch von Seiten der Gewerkschaften entsprechend hohe Lohnforderungen geben. Dann haben wir auch sicher an der Inflationsfront nochmal größere Schwierigkeiten.
Das denke ich auch, wobei die Lohnforderungen wird es ohnehin geben. Aber du hast natürlich recht, Lars, wenn man jetzt sagt, komm mal, bei den Rentnern gibt es, je nachdem, Ost oder West, zwischen 5,5 bis 6,1% mehr. Da kann man natürlich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kaum noch zurückhalten und denen dann irgendwie verklickern, dass das weniger werden soll. Das wird wohl nicht funktionieren. Und klar, dann kommen wir wieder in die ganze Inflationsdebatte. Also von daher hat das sicherlich auch einen Beitrag dazu. Ja, das darf man nicht ganz übersehen.
Also man muss schon sehen, dass die SPD in der letzten Legislaturperiode und jetzt auch in dieser sich verstärkt als Anwalt der Gewerkschaftsinteressen verstanden hat. Man muss sagen, wieder verstanden hat nach der Schröder-Zeit. Und deswegen von Seiten der Sozialdemokraten auch nicht zu erwarten ist, dass dann, wenn die Lohnforderungen durch die Decke gehen, man an verschiedenen Stellen mal zur Mäßigung aufrufen würde. Die Frage Preis-Lohn-Spirale scheint den Genossinnen und Genossen nicht so wichtig zu sein. dass es dann auch schärfere Bremsvorgänge geben kann von Seiten der EZB, die uns gegebenenfalls in eine Rezession führen mit entsprechender Arbeitslosigkeit. Das will sich eigentlich niemand ausmalen, aber es will auch niemand die Konsequenz dieser Politik in eine solche Richtung nun wirklich auch wahrhaben. Und deswegen kann man an der Stelle nur davor warnen, diesen Impuls zu setzen in Richtung Preis-Lohn-Spirale mit der Rentenpolitik.
Das lassen wir als Schlusswort der heutigen Diskussion stehen. Aber bevor wir uns verabschieden, noch ein kurzer Stadionausflug. Herr Feld, Ihr Herzensverein Bayern München hat SPD-Chef Lars Klingbeil in den Verwaltungsbeirat berufen. Er gesellt sich da jetzt zu so Menschen wie Edmund Stoiber, zur VDA-Präsidentin und zu einigen Unternehmensbossen. Ist das der Beginn eines neuen Windes bei den Bayern?
Das weiß ich nicht. Ich bin zwar Mitglied des FC Bayern, also nicht nur Fan, sondern sogar Mitglied und stehe aber als simples Mitglied dem Vorstand und seinen Vorstellungen und Ideen jetzt nicht besonders nahe. Ich weiß also nicht, was der Gedankengang da in der Führungsetage der Bayern gewesen ist. Andererseits muss man immer ganz klar sagen, dass die Bayern durchaus historisch gesehen ja eine andere Tradition haben, als sie heute von Pauli-Fans und anderen wahrgenommen werden. Es war ja der Verein, der ja auch im Dritten Reich wegen seiner jüdischen Verbindungen massivste Schwierigkeiten hatte, Mitglieder, die entsprechend verfolgt worden sind. Es war eigentlich eher der Verein im Unterschied zu 1860 München, der, wenn man das aus der heutigen Sicht betrachtet, im linken Spektrum angesiedelt war. Nur dass der Verein als Konzern so erfolgreich gewesen ist über die Zeit, hat dazu geführt, dass man ihn vor allen Dingen auf diese Art und Weise wahrnimmt. Und in Deutschland ist Erfolg ja immer auch etwas Anrüchiges. Und deswegen wird der Verein gerne auch vorgeführt oder wird ihm irgendwas angekreidet. Also vor dem Hintergrund, glaube ich, ist es gar nicht falsch, dass Lars Klingbeil als führender Sozialdemokrat bei Bayern München zukünftig eine größere Rolle spielen wird. Und ich bin dann sehr gespannt, welche Rolle er tatsächlich einnimmt und wie sich das auf die auf das Vereinsgeschehen auswirkt.
Also ich muss sagen, ich bin ja nun bekennenderweise kein FC Bayern München-Fan, aber ich begrüße das, also jetzt ganz nüchtern betrachtet, ehrlich gesagt, sehr. Lars Klingbeil, ich habe den als in der Vergangenheit als irgendwie sehr aufrichtigen Menschen kennengelernt. Und der FC Bayern, Lars, ich will dir jetzt nicht rumflaxen und dir da irgendwie einen einschenken oder so, aber der hatte ja ein paar Governance-Probleme in der Vergangenheit, was Fehlverhalten von Spielern angeht, teilweise auch von Präsidiumsmitgliedern, das ist bekannt. Aber auch bei den Fans des FC Bayern sehr ist ja dieses Engagement oder diese enge Verbindung mit Katar nicht bei allen sehr beliebt, muss man sagen, sondern auch von eigenen Fans wird das immer wieder heftig kritisiert. Von daher finde ich da jemanden, der vielleicht auch ein bisschen mehr politischen Weitblick hat, sag ich mal, als so ein typischer Fußballfunktionär, eigentlich gut im Fußballverein. Denn diese Ansage, der Fußball wäre unpolitisch, ja, das ist ja großer Quatsch. Man kann sich dem nicht völlig entziehen. Der Fußball findet in unserer Welt statt, genau wie Politik in unserer Welt stattfindet. Und dass man jetzt jemand hat, der doch ein bisschen mehr auch darauf achtet, sagt, was heißt das eigentlich, wenn wir uns hier und da und wie folgt engagieren? Ja, kann man das heute überhaupt noch bringen? Das würde ich hoffen, dass das auch ein bisschen so eine Rolle ist, die Lars Klingbeil dann vielleicht wahrnehmen kann. Das würde ich sehr, sehr gut finden.
Ja, also ich meine, die Governance-Probleme, da können wir lange drüber diskutieren, ob das wirklich Governance-Probleme des FC Bayern sind. Ja, also das Engagement in Katar, das...
Du, das ist bei anderen Fußballvereinen auch ein Problem. Schalke 04, das ist ja nun hinlänglich bekannt. Dieses Gazprom-Engagement war lange sozusagen nicht bei allen Fans wahnsinnig beliebt, muss man sagen. Also ich will nicht sagen, dass der FC Bayern München da als einziger ein Problem hat, aber bei vielen Fußballvereinen wird das einfach viel zu wenig darüber nachgedacht, offensichtlich.
Ja, also das Fehlverhalten von Spielern wird ja sanktioniert. Also da gibt es ja kein Governance-Problem in diesem Sinne, sondern das ist ein individuelles Problem einzelner Spieler. Und zum anderen, die Hinterziehungsprobleme von Herrn Hoeneß sind ein persönliches Problem, für das er auch entsprechend eingestanden ist und eine Gefängnisstrafe abgesessen hat. Das ist kein Governance-Problem des FC Bayern. Die Verbindung mit Katar, die kann man durchaus kritisieren. Das finde ich kritikwürdig, genau wie das Gazprom-Engagement von Schalke 04 früher schon kritikwürdig war, auch vor dem Ukraine-Krieg. Andererseits sehen wir jetzt, dass die Bundesregierung mit Katar auch sehen muss, welche Deals durchgeführt werden. Also wir sind dann natürlich eben beim Spitzenfußball, insgesamt beim Spitzensport in einem Bereich, der auch von wirtschaftlichen Interessen dominiert ist. Und da hilft eine reine Wertorientierung auch nicht immer besonders weiter. Es sind eben auch große Konzerne, die so durchgehen. Und ich finde, auch da im internationalen Vergleich steht der FC Bayern gar nicht schlecht da. Also wir haben nicht die gleichen Probleme wie Chelsea. Wir haben nicht die gleichen Probleme wie PSG oder Real oder Man U, also wie man sie alle aufzählen möchte, die von bestimmten Oligarchen aus unterschiedlichen Ländern, die Scheichs sind ja letztlich auch nur Oligarchen, dominiert sind, gekauft sind, finanziert werden in Umgehung des Financial Fair Play. Ich glaube, da muss sich der FC Bayern nicht verstecken. Also die Governance-Probleme muss ich jetzt von mir weisen, das ist ja klar.
Es gibt will ich insistieren, gibt es im deutschen Fußball erhebliche Probleme. Ja. Auch beim FC Bayern Untergehen von Mindestlohnzahlungen im Jugendfußballbereich etwa. Da gibt es genug Baustellen. Man kann natürlich sagen, es sind reine Wirtschaftsvereine, wirtschaftliche Unternehmen, denen Werte nicht so wichtig sind. Ja, dann kann man das so kommunizieren. Wenn man aber kommuniziert, dass man besonders, also Werte einem wichtig werden, dann soll man auch so handeln. Bitte. Und dann sollte man seinen Angestellten auch Mindestlohn zahlen.
Das ist richtig, ja.
Und das ist aber kein Problem des FC Bayern allein. Also ich begrüße das, wenn da ein bisschen mehr Sorgfalt, sage ich das, den Einzug erhält.
Und von diesem Begrüßen gehen wir über ins Verabschieden. Das war's für heute. Vielen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wir hoffen, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder mit an Bord.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, einen wunderschönen Sonntag wünschen wir Ihnen in dieser schwierigen Zeit. Ich darf persönlich hinzufügen, dass ich hoffe, dass das militärische Engagement der Europäer und der USA beispielsweise durch Waffenlieferungen an die Ukraine dazu führt, dass sich die Ukraine gegen diesen russischen Übergriff schließlich wehren und durchsetzen kann. Das ist, glaube ich, das, was uns im Moment am meisten bewegt. Die anderen Themen sind dann doch eher im Hintergrund.
Ja, auch von meiner Seite tschüss und bleiben Sie uns gewogen. Bis demnächst.
Feld und Haukapp, das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp, ein Pioneer Original.